Der Predigttext steht in 2. Korinther 3, die Verse 3 bis 6. Ich lese in der neuen Genfer Übersetzung. Ja, es ist offensichtlich, dass ihr ein Brief seid, den Christus selbst verfasst hat und der durch unseren Dienst zustande gekommen ist. Er ist nicht mit Tinte geschrieben, sondern mit dem Geist des lebendigen Gottes. Und die Tafeln, auf denen er steht, sind nicht aus Stein, sondern aus Fleisch und Blut. Es sind die Herzen von Menschen. Wenn wir mit solchem Selbstbewusstsein von unserem Dienst sprechen, gründet sich das auf Christus und geschieht im Vertrauen auf Gott. Aus eigener Kraft sind wir dieser Aufgabe nicht gewachsen. Es gibt nichts, was wir uns als Verdienst anrechnen könnten. Nein, unsere Befähigung verdanken wir Gott. Er hat uns fähig gemacht, Diener des neuen Bundes zu sein. Eines Bundes, der sich nicht mehr auf das schriftlich niedergelegte Gesetz gründet, sondern auf das Wirken von Gottes Geist. Denn das Gesetz bringt den Tod, aber der Geist Gottes macht lebendig.
Ich bete. Danke, du guter Gott, dass wir auf dein Reden immer wieder hoffen und warten dürfen. Dass die Sätze der Bibel und das, was du mir auch aufs Herz gelegt hast, uns zu deinem Wort werden kann. Das lass deinen guten Geist wirken, auch an diesem Morgen. Rede du und hilf uns, jeden Einzelnen für sich zu hören. Danke, dass du das tun willst. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, mal, kommt mal ein bisschen näher, mal so unter uns Pastorentöchtern. Wie steht es um dein Selbstbewusstsein? Wie denkst du über dich? Bist du eine rechte Christin, ein rechter Christ? Bist du ein guter Mitarbeiter, eine gute Mitarbeiterin im Dienst Christi? Erkennst du deine Gaben, Fähigkeiten? Und weißt du auch, was nicht zu deinen Stärken gehört? Und wie gehst du damit um, dass andere scheinbar besser dastehen als du, dass sie mehr gelobt werden, dass sie mehr im Rampenlicht stehen? Im Bibelgespräch am Mittwoch stellten wir einmal mehr fest, wie Paulus sich selbst ganz unverschämt ein Vorbild nennt. Von Demut also keine Spur. Ich gestehe, dass mir Christinnen und Christen durchaus suspekt sind, die sich selbst gut vermarkten, die sich für sich werben, sich in Positur stellen, im Brustton der Überzeugung von den eigenen Erfolgen erzählen, ob das nun als Seelsorgerin, als Verkündiger, als Musikerin, als Gemeindeleiter oder was auch immer sonst ist. Und ich habe da einen Kollegen vor Augen, der auch im Ruhestand noch fast jeden Sonntag irgendwo in ganz Deutschland auf der Kanzel steht, Evangelisationen und Bibelwochen hält und das alles in seinen Rundbriefen immer minutiös aufführt und natürlich auch ganz besonders auf die Erfolge hinweist, die Taufzahlen, die sich daraus ergeben haben. Andererseits kenne ich auch diese gekünstelte Bescheidenheit, weil ein Christ ja nicht gelobt werden darf und immer demütig zu sein hat, weil ansonsten ist er seines Lohns ja schon dahin. Und Selbstvertrauen, so habe ich von manchem Bruder, von mancher Schwester in meiner Dienstzeit gehört, Selbstvertrauen sei für einen Christ, eine Christin ungehörig. Da wird Selbstbewusstsein als Konkurrenz zum Gottvertrauen gesehen. Gefragt ist heute in unserer Gesellschaft und somit auch in den Gemeinden mehr denn je Kompetenz. Gemeinden, die einen Pastor, eine Pastorin suchen, müssen sich im Vorfeld fragen, welche Fähigkeiten dieser, diese denn haben soll, wo die Schwerpunkte der Gemeindearbeit liegen sollen in der nächsten Zeit und damit ja eben auch seiner Tätigkeit oder ihrer Tätigkeit. Und zu Recht achten wir auch im ehrenamtlichen Bereich der Gemeinde darauf, dass die Aufgaben von denen getan werden, die dazu auch begabt sind. Das war für Paulus sonnenklar. Jemand, der nicht gut reden kann, sollte nicht verkündigen. Jemand, dessen Menschenkenntnis, dessen Bereitschaft, anderen zuzuhören und sich in sie hineinzufühlen, begrenzt ist, der sollte nicht im Seelsorgebereich unterwegs sein. Wer dazu neigt, kreativ, aber sprunghaft, es nicht immer so ganz genau zu nehmen, der ist als Kassierer ungeeignet. Der kann aber hervorragend oder die kann aber hervorragend die Kirche dekorieren oder den Schaukasten gestalten oder im Theaterteam dabei sein. Und deshalb ist es notwendig, dass wir wissen, was wir ganz gut können und was eben nicht in unserem Gabenspektrum vorkommt. Und ja, Gott kann Gaben in uns wecken, von denen wir noch gar keine Ahnung haben, die aber doch latent in uns schon angelegt sind. Und das ist das Wichtigste, es gibt niemand, wirklich niemanden, der keine Gaben hat. Menschlich gibt es da niemand und auch vom Geist Gottes her schon gar nicht. Jeder ist von Gott befähigt. Und das ist das Erste, was wir wissen können, wissen müssen. Ich bin begabt von Gott. Der Schöpfer hat Fähigkeiten in mich hineingelegt. Um sie zu entdecken, kann es durchaus hilfreich sein, an die Eltern oder Großeltern oder Onkeln und Tanten zu denken und was die gut konnten, denn so manches an Gaben, Fähigkeiten wird ja vererbt. Dazu kommt, dass die Aufgabe, die man dann nutzt oder für die man die Gaben dann nutzt, den Menschen ja auch eine Freude machen soll, nicht nur Mühe, die tut's sicherlich auch dazu. Und meist macht ja das Freude, was man gut kann. Und was Freude macht, das lerne ich auch gerne. Also da übe ich mich weiter ein, da investiere ich in meine Fähigkeiten. Also das ist das, was mir schöpfungsmäßig mitgegeben wurde. Und der Geist Gottes weckt ebenfalls Fähigkeiten in mir. Und auch die fallen meist nicht einfach so vom Himmel, auch wenn sie manchmal übernatürlich scheinen und daherkommen. So wie etwa die Gabe der Prophetie oder die Gabe der Heilung. Denn sie knüpfen an in uns liegenden Fähigkeiten an. Es gibt Menschen, die haben einen Blick für das, was um sie herum geschieht, können Zusammenhänge von Ereignissen gut analysieren und durchschauen so manches, was andere nicht so recht wahrnehmen und haben auch eine gute Menschenkenntnis. Und daran kann die Gabe der Prophetie sehr gut andocken, denn das ist ja in erster Linie keine Zukunftsansage, sondern mehr ein Erkennen von unheilvollen oder eben manchmal ja auch von heilvollen Dingen im Leben von Menschen oder in der Gesellschaft. Und es gibt Menschen, die haben ein feines Gespür für das, was krank macht. Und auch für die, die krank sind, die es manchmal selbst noch gar nicht wissen, dass sie krank sind. Und hier kann die Gabe der Heilung gut anknüpfen. Denn der andere, der soll ja heil werden. Also nicht in erster Linie gesund, sondern innerlich heil. Heil in seiner Beziehung zu sich selbst, heil auch in seiner Beziehung zu Gott. Das ist letztlich etwas, was ja Aufgabe aller Dienste in der Gemeinde im Blick hat. Darin hat die Gemeinde als Ganze ihre Zielsetzung, dass Menschen heil werden und heil bleiben und ihre Beziehungen heil sind. Sie wendet sich den Menschen in ihren Bedürfnissen und Sehnsüchten, Problemen und Nöten zu und versucht zu helfen. Und weist eben dabei immer auf den lebendigen Gott hin, der unser Leben jetzt zurechtbringen und heil werden lassen möchte. Das Zweite, das wir wissen sollten, wozu bin ich von Gott, von Christus berufen? Für Paulus stand am Anfang seiner Berufungsgeschichte ein höchst schmerzhaftes Ereignis. Erinnern wir uns an die Szene vor Damaskus, wie Lukas sie uns in der Apostelgeschichte erzählt. Auf einer Freizeit mit den Gruppen des Bibel- und Gemeindeunterrichts aus den Gemeinden in Bielefeld-Sennestadt, Salzuflen und Herford haben wir ein Quiz zum Leben des Paulus gemacht. Und eine Frage lautete: Was ist Paulus vor Damaskus passiert? Und die Antwort der Sennestädter Gruppe lautete: Da ist er vom Pferd gefallen. Das hatte ihnen die Pastorin so erzählt und das hatte sich ihnen fest eingebrannt. Wir haben damals sehr darüber geschmunzelt, aber ich habe eine Zeit später nicht schlecht gestaunt, als ich in Damaskus in der Hananias-Kirche stehe, also dem Ort, wo man sagt, da hat ein paar Meter tiefer Hananias damals gewohnt, der Paulus ja dann gesagt hat, was mit dem Ereignis vor Damaskus eigentlich gemeint ist. Als ich da dann stand und auf einem Bild die Bekehrung des Paulus saß, und die wurde genauso dargestellt. Paulus war vom Pferd gefallen. Ja, und da ist mir bewusst geworden, das ist ein gutes Bild, denn Paulus ist vor Damaskus sehr schmerzhaft klar gemacht worden, dass sein Leben in eine völlig falsche Richtung gelaufen ist, er das in diese falsche Richtung gelenkt hat. Er ist vom hohen Ross heruntergefallen und hat sich dabei natürlich ordentlich wehgetan. Sein Lebensmodell, das er hatte, ist zerbröselt. Und das ist nun mal schmerzhaft. Jeder, der sowas schon mal auch erlebt hat, der weiß das. Doch es war nötig, damit er eben heil werden und auf die richtige Spur gesetzt werden konnte, nämlich, dass er zum Völkerapostel werden sollte, zum Völkerapostel berufen war. Paulus war im Verhältnis zu den übrigen Aposteln, also den Schülern und Schülerinnen Jesu, ein gebildeter Mann. Er war rabbinisch geschult und er kannte sich in der hellenistischen Philosophie aus. Er sprach fließend Griechisch, das Englisch seiner Zeit. All das hatten die Zwölfe und auch die meisten anderen drumherum, die mit Jesus unterwegs gewesen waren, nicht vorzuweisen. Seine analytischen Fähigkeiten waren bestens dazu geeignet, den theologischen Fragen des neuen Glaubens auf die Spur zu kommen, sie in die gedankliche Tiefe zu führen und sie in die griechisch-europäische Denkwelt zu übertragen. Gott hat Paulus also gabenorientiert dazu berufen, den Menschen in der griechisch-römischen Welt die gute Nachricht von Jesus zu bringen. Und diese Berufung war für Paulus wesentlich. Er wusste sich von Jesus Christus selbst in die Städte und Landschaften Kleinasiens, Griechenlands und letztlich bis ans Ende des damals bekannten Kontinents Europa und damit des gedachten Endes der Welt gesandt. Sein Ziel war es ja gewesen, bis Spanien zu kommen. Das hat er nicht mehr geschafft. Aber Apostel der Heiden, so war seine Selbstbezeichnung ohne jede falsche Bescheidenheit. Ja, der ist er gewesen. Und doch war er sich sehr bewusst, dass er im Verhältnis zu den anderen Aposteln eher kleine Brötchen backen musste, wie man so sagt. Er nannte sich selbst eine unzeitige Geburt als Apostel. Weil die anderen alle Jesus als Mensch erlebt hatten, seine Reden gehört, sein Tun gesehen und vor allen Dingen, weil sie dabei gewesen waren, wenn auch nur auf Distanz, aber immerhin doch dabei gewesen waren, als die Römer ihn ans Kreuz nagelten und er ihnen als der Auferstandene begegnet war, anfassbar. Er hatte sogar noch mit ihnen gegessen. Paulus war Jesus erst begegnet, als der schon wieder in den Himmel aufgefahren war. Da fehlte ihm also etwas im Verhältnis zu dem anderen. Und das war ihm durchaus schmerzlich bewusst. Doch es war seine Berufung, eine durchaus einzigartige Berufung. Kurz gesagt, vom Verfolger zum Nachfolger. Und diese Berufung gab ihm dieses Selbstbewusstsein und das ließ ihn auch nicht davor zurückschrecken, diesem großen Petrus einmal den Kopf zu waschen. In Antiochien, in Pisidien. Nein, nicht in Pisidien. Egal. Ihr wisst, Antiochien, die Gemeinde aus Heiden und Juden, in der Paulus und Barnabas lange Zeit gemeinsam die Gemeinde geleitet haben. Petrus war dazugestoßen, hatte fröhlich mit ihnen Gemeinschaft gehabt, mit ihnen gegessen und getrunken, also auch mit den Heiden und sich eben nicht an die Reinheitsvorschriften des Judentums gehalten. Und dann waren aber Judenchristen aus Jerusalem gekommen und plötzlich hielt Petrus wieder auf Distanz und aß nicht mehr mit den Heiden. Und da hat Paulus ihm deutlich seine Meinung zugesagt. Was ist deine Berufung? Denn nicht nur Apostel, nicht nur Pastoren sind berufen oder Missionarinnen. Es war niemand Geringeres als Martin Luther, der das im Ausgang des Mittelalters und des Übergangs zur Neuzeit wiederentdeckt hat. Nein, nicht nur die Priester sind berufen, so hat er es damals genannt, sondern eben auch der Müller, die Schneiderin, die Lehrerin, der Metzger, die Professorin, der Polizist und so weiter. Sie alle sollen sich berufen wissen. Sollen sich für diesen Job, den sie da machen, eben als Beruf, Berufung beauftragt wissen. Und sollen dort das ihre tun, um diese Erde mitzugestalten, aus ihrem Glauben zu Christus heraus. Natürlich steht hier im Hintergrund der christliche Glaube als Staatsreligion. Das war für uns Freikirchler immer schon zweifelhaft. Und heute zeigt sich das ja nun auch in aller Deutlichkeit, dass es eine solche allgemeine Christlichkeit in einem ganzen Volk nicht gibt. Und trotzdem, jeder Christ, jede Christin ist berufen, hat eine persönliche Beauftragung Christi für sich, für ihren Weg, für seinen Weg. Und dazu zählt eben auch der Beruf. Aber auch die Frage, ob man ehelos bleibt oder heiratet. Die Frage, ob man eher in seiner Heimat bleibt, da wo man geboren wurde. Oder ob man bereit ist, immer mal wieder den Ort zu wechseln. Und damit ja dann auch immer wieder die Gemeinde. Oder ob man gar eine neue Gemeinde gründet oder vielleicht sogar mehrere, so wie es der Apostel Paulus getan hat. Oder ob man vielleicht auch in ein anderes Land geht, um dort tätig zu sein. Und schließlich immer auch die Frage, welche Aufgabe man in seiner Gemeinde übernimmt. Ob es vielleicht da eine eher dauerhafte Berufung gibt oder ob man eher jemand ist, der sich auch immer wieder auf etwas Neues einlassen, sich zu neuen Aufgaben berufen lassen kann. Weil eben Christus einen dahin stellt, wo gerade Bedarf ist. Und wir merken schon bei diesen beiden Punkten, die wir jetzt angesprochen haben, in der Gemeinde gibt es keinen Menschen, der herausgehoben wäre. Jeder ist begabt. Jeder ist berufen. In der Gemeinde gibt es nicht die, die etwas Besonderes, etwas Besseres darstellen, die mehr Ehre haben als andere, die mit breiterer Brust dastehen könnten. Der Sohn Gottes gab seine Göttlichkeit auf, um Mensch zu werden, wie wir. Und als Mensch Jesus von Nazareth ging er sogar bis in den bitteren Tod am Kreuz, weil er die Liebe zu den Menschen nicht verleugnen konnte und wollte, sondern zu ihr gestanden hat, zu uns Menschen gestanden hat. Und als auferstandener Jesus Christus, den Gott zum Herrn aller Herren gemacht hat, als dieser Jesus Christus bleibt er den einzelnen Menschen zugewandt. Ein jeden einzelnen liebender Heiland. Und deshalb gehört es zum Wesen seiner Gemeinde, dass in ihr niemand auf die anderen herabschauen darf. Für sich mehr Applaus, mehr Lob oder was auch sonst immer. Oder gar auch vielleicht von Gott verlangen kann. Denn, und das dritte und wichtigste, was ich wissen muss, ist, Begabung ist das eine, Berufung ist nochmal was anderes, aber Beziehung ist das Wesentliche. Was macht dich zum Christen? Was macht dich zur Christin? Warum nennen wir uns so Christen? Weil wir Jesus Christus damit als unseren Herrn und Retter bekennen wollen. Weil wir auf ihn verweisen, wenn es um die Frage geht, was uns denn von den Menschen um uns herum unterscheidet. Eben nichts anderes, als dass wir seine Einladung schon angenommen haben. Die Einladung, ihm zu vertrauen. Nichts anderes also, dass wir angefangen haben zu begreifen, und ihr merkt, ich formuliere hier ganz bewusst sehr zurückhaltend und vorsichtig und wissend um die Unvollkommenheit und Begrenztheit, die da drin steckt. Also, dass wir angefangen haben zu verstehen, dass wir ohne ihn verloren wären. Dass allein er uns Leben, sinnerfülltes Leben schenken kann. Und noch einmal anders formuliert, uns unterscheidet nichts anderes, als dass seine Liebe unsere Herzen schon berührt hat. Und wir diese Berührung als größtes Glück empfunden haben und angefangen haben und auch hier wieder in aller Begrenztheit und dem Wissen um die Unvollkommenheit angefangen haben, ihn nun auch zu lieben. Und diese Liebe so auch für andere Menschen zu haben, den anderen mit Respekt und Achtung zu begegnen, den Menschen das entgegenbringen zu wollen, was wir von Christus ständig neu empfangen dürfen, dass wir angenommen sind, so wie wir sind, dass wir geliebt sind, bedingungslos, grenzenlos. Oder wie Paulus es hier schreibt, dass wir uns von Jesus Christus gebrauchen lassen. Dass er auch in den Herzen unserer Mitmenschen schreiben kann. Also wir sind gewissermaßen im Bild gesprochen Stifte, mit denen Christus mit dem Feuer seiner Liebe in ihren Herzen seinen Liebesbrief schreibt. Das geht nur, wenn wir zu diesen Menschen in Beziehung treten, in Beziehung sind. Schauen wir nochmal auf das, was Paulus so selbstbewusst schreiben ließ, dass er ein Vorbild ist. Seine Gemeinden. Die Menschen, die durch seinen Dienst Christinnen und Christen geworden sind. Die Gemeinde in Korinth war der Empfehlungsbrief des Paulus. Die einzelnen Christinnen und Christen in dieser Gemeinde waren seine Empfehlungsschreiben. Er brauchte keine solche von Menschen, von anderen Gemeinden, die ihnen mitgegeben worden sind. Das waren Menschen, die dort als Wanderlehrer und Prediger aufgetaucht waren und damit ihre besondere Bedeutung herausstellten, dass sie sagten, wir werden empfohlen von dem und dem und der Gemeinde und hier haben wir noch was. Paulus brauchte das nicht, weil die Gemeinde selbst das Empfehlungsschreiben war. Er brauchte nicht die große Presse, die in reißerischen Sätzen von seinem vollmächtigen Dienst berichtete. Jeder einzelne der Schwestern und Brüder in der Gemeinde war doch ein Hinweis, ja ein Beweis dafür, dass Jesus Christus Paulus gebraucht hatte. Sie waren doch die Frucht seines Wirkens, seiner Mühen, seiner Arbeit, zu der ihn Christus beauftragt, berufen hatte. Der neue Bund, von dem hier die Rede ist, der Geist Gottes, der Menschen miteinander auf ganz neue Weise in Beziehung setzt, sodass sie sich gegenseitig etwas in die Herzen schreiben können, sie einander bezeugen, dass jeder ein von Gott begabter und von Christus berufener und vom Geist Gottes erfüllter Mensch ist. Gott macht uns fähig. Christus beruft uns, zeigt uns, wohin er uns haben will, an welcher Stelle wir für ihn tätig sein können, sein sollen. Und er lässt uns den Weg zu den Menschen finden, zu denen er uns gesandt hat. Glaube an Jesus Christus hat sein Wesen in der Beziehung zu Jesus Christus und durch ihn zu Gott, der uns zum Vater im Himmel wird. Und Beziehung wird uns so zueinander ermöglicht, die den anderen die gleiche oder ähnliche Erfahrung mit dem Geist Gottes machen lassen möchte, dass sie dem lebendigen Jesus Christus begegnen, dass er ihre Herzen berührt, dass er uns benutzt, um in ihre Herzen seine Liebesbotschaft zu schreiben. Es geht nicht ohne Fähigkeiten. Und wir brauchen die Berufung, aber wesentlich ist die Beziehung, in der wir zu Christus und zueinander stehen. Dort wird die Kraft des Geistes Gottes erfahrbar. Du und ich, wir als Gemeinde hier auf dem Gelände von Tabea, wir Christinnen und Christen als Kirchen hier in Heiligenstadt, wir sind Briefe Christi, an deren Entstehung viele Schwestern und Brüder in Christus, Vorbilder, beteiligt waren. Und so dürfen wir nun Menschen sein, die Christus gebraucht, um in die Herzen von Menschen zu schreiben, um Briefe Christi zu werden. Und das war es, was Paulus so selbstbewusst sein ließ. Selbstbewusst und demütig. Und das möchte ich von ihm lernen. Du auch? Amen.